Liebes Publikum, herzlich willkommen im Oldenburgischen Staatstheater. Sie hören die Einführung zu Macbeth von William Shakespeare in der deutschen Übersetzung von Angela Schanilek. Mein Name ist Elisabeth Kerschbaumer und ich habe die Inszenierung als Dramaturgin begleitet. Die Beschäftigung mit dem englischen Dramatiker William Shakespeare und seinen Theaterstücken ist eine Reise durch die Zeit. Zuerst landen wir im ausklingenden 16. Jahrhundert, in das Shakespeare vermutlich im April 1564 in Stratford-upon-Avon, einem Städtchen südöstlich von Birmingham, hineingeboren wird. Er ist Sohn des Handschuhmachers John Shakespeare und Mary Arden und wächst mit 5 weiteren Geschwistern auf. Da seine Mutter aus einer Familie stammt, die dem niederen Adel angehört, genießen die Shakespeares Ansehen und Besitz. Aufgrund dieses Wohlstandes hat der junge William, anders als andere Kinder in dem ländlichen Umfeld, das Privileg, eine Schule zu besuchen und dort lesen und schreiben zu lernen. Ende der 1580er Jahre kommt er, vermutlich als reisender Schauspieler einer Wandertheatertruppe, in London an und gerät dort in einen Zirkel von anderen Schauspielern und Dramatikern. Seine Schaffenszeit ist einerseits geprägt von schnellem und anhaltendem Ruhm, andererseits von finanzieller Unsicherheit und Missgunst seiner Kollegen. Der US-amerikanische Shakespeare-Forscher Stephen Greenblatt beschreibt die Theaterwelt, in die Shakespeare seinen Weg findet, als unbeständig, spekulativ und konkurrenzorientiert. Tausende Menschen, sowohl Adelige als auch Leute aus niedrigem sozialen Stand, strömen in die vielen Theatergebäude, die im damaligen London stehen und die spektakuläre Unterhaltung bereithalten. Denn die Inhalte in den Theatern sind nicht nur geistreich. Blutige Tierkämpfe, Geschicklichkeitsspiele oder öffentliche Bestrafungen sind Ende der 1580er Jahre mit Theaterstücken seltsam verwoben. Auch damals sind Theater ein Spiegel der Wirklichkeit. Die Herrschaft der protestantischen Königin Elisabeth I. ist grausam. GegnerInnen ihrer Macht, vor allem KatholikInnen, werden hingerichtet oder gefoltert und jede Art der Kritik an ihrer absolutistischen Regierung strikt unterbunden. Und obwohl sich unter Elisabeth das kulturelle Leben in England in großen Schritten weiterentwickeln kann, von öffentlicher Zensur sind auch die Theater nicht gefeit. Spione werden auf Wirtshäuser angesetzt, um alles Verdächtige zu melden und die Kontrolle zu behalten. William Shakespeare, der ab 1594 zu der bekannten Schauspielgruppe Lord Chamberlain's Man gehört und das Globe-Theater betreibt, kann es sich aufgrund des finanziellen Drucks nicht leisten, verdächtigt zu werden. Um sich trotzdem zu monarchischen Strukturen zu verhalten, macht er sich beim Schreiben ein allbekanntes Mittel zunutze. Er greift seine Geschichten unter anderem aus der Vergangenheit auf. Vor allem seine vielen Königsdramen zeigen, wie er sich fremde Schicksale aneignet und sie aus seiner zeitgenössischen Perspektive erzählt. Neben den bekannten Historiendramen Heinrich VI., Richard III. Oder Heinrich V. sticht ein Text mit besonderer Sprengkraft hervor: die Tragödie von Macbeth. Die genaue Entstehung und erste Aufführung des Dramas sind bis heute nicht bekannt. ForscherInnen vermuten allerdings das Jahr 1606. Königin Elisabeth I. verstirbt 1603. Ihr folgt Jakob I., in England auch James I. genannt, nach. Jakob, der übrigens der Sohn von Elisabeths Kontrahentin Maria Stuart ist, regiert bereits seit 1567 über Schottland und wird nach Elisabeths Tod zusätzlich König von England und Irland. Es ist also kein Zweifel, dass Shakespeare als Dichter mit Verbindung zum Königshof ein Schauspiel über den Kampf um die schottische Krone und die Frage nach ihrem rechtmäßigen Erben verfasst und seine Inspiration dafür in der schottischen Vergangenheit sucht. Gemeinsam mit Shakespeare reisen wir also vom elisabethanischen Zeitalter weitere 500 Jahre zurück, genau genommen ins 11. Jahrhundert Schottlands. Macbeth wird 1005 geboren. Schottland ist zu dieser Zeit noch kein geeintes Königreich, das zentralistisch regiert wird, sondern ist in verschiedene Landesabschnitte, vergleichbar mit Grafschaften, unterteilt, die jeweils von einem sogenannten Mormaer, einer Art Graf, verwaltet werden. Macbeth ist Mormaer von Moray im Norden Schottlands. Wie viele andere revoltiert auch er gegen den damaligen schottischen König Duncan den I., woraufhin dieser Macbeth 1040 in einer Schlacht bei Elgin, einem Ort in Moray, stellt. Macbeth kann ihn töten und gelangt so an die schottische Krone. Gemeinsam mit seiner Frau Gruoch herrscht er bis 1057, bis er wiederum von Duncans Sohn, Malcolm III., in einer Schlacht getötet wird. In schriftlichen Überlieferungen wird Macbeth als guter König dargestellt, der Jahre des Friedens über Schottland bringt und das Land auch finanziell erfolgreich verwaltet. William Shakespeare zieht seine Informationen über den schottischen König höchstwahrscheinlich aus dem Werk Chroniken von England, Schottland und Irland von Raphael Holinshed, einem englischen Schriftsteller aus dem 16. Jahrhundert, der Erzählungen, Anekdoten und Vermutungen gesammelt und niedergeschrieben hat. Und obwohl Macbeth auch in diesem Geschichtsbuch positiv dargestellt wird, beschließt Shakespeare, sich zwar der Erzählung zu bedienen, sie aber anders zu bewerten und sich sowohl die Handlung als auch die Figuren für seine Zwecke, nämlich vermutlich um König Jakob zu imponieren, zurechtzubiegen. Macbeth und Banquo, Gefolgsmänner von König Duncan, kommen erfolgreich aus einer Schlacht zurück. Der norwegische Feind ist besiegt und sie sind auf dem Weg nach Hause. Plötzlich begegnen ihnen drei Hexen oder Schicksalsschwestern und prophezeien Macbeth unter anderem, dass er König von Schottland werden wird. Banquo wird wiederum vorausgesagt, dass zwar nicht er selbst, aber seine Kinder Könige werden sollen. Ergriffen von der Vorstellung dieser neuen Macht, wünscht Macbeth, dass sich die Prophezeiung bald bewahrheitet. Als Duncan jedoch ankündigt, dass sein eigener Sohn Malcolm ihm als König nachfolgen wird, beschließt Macbeth, nicht nur auf sein Schicksal zu warten, sondern es selbst in die Hand zu nehmen, koste es, was es wolle. Auch seiner Frau Lady Macbeth, der er in einem Brief von den drei Hexen erzählt, ist überzeugt, den König töten zu müssen, um an die Macht zu gelangen. Als Macbeth nach Hause zurückkehrt und mit seinem Plan hadert, ist es vor allem seine Frau, die alles daran setzt, ihm die Idee wieder schmackhaft zu machen. Als Duncan die beiden kurze Zeit später besucht, wagt Macbeth nachts den grausamen Mord und das Ehepaar schiebt die Tat am nächsten Tag auf ihre Diener. Aus Angst, dass ihm dasselbe Schicksal blüht, flieht Duncans Sohn Malcolm aus dem Land, woraufhin Macbeth tatsächlich König von Schottland wird. Doch es stellt sich nach der Machtübernahme keine Befriedigung ein. Da er und Lady Macbeth selbst keine Kinder haben, fürchtet Macbeth nun, Banquos zukünftige Kinder könnten ihm den Thron streitig machen. Kurzerhand tötet er Banquo. Doch das Morden hinterlässt tiefe Spuren. Während bei Macbeth der Größenwahn wächst und er sich emotional immer mehr von seiner Frau entfernt, quält sie ihr Gewissen und die nagende Schlaflosigkeit so sehr, dass sie sich das Leben nimmt. Macbeth sucht ein zweites Mal die Hexen auf, die ihm eine große Schlacht und ein nahes Ende voraussagen. Er nimmt die Prophezeiung nicht ernst und verliert sich nur noch mehr in seiner Gier. Doch inzwischen haben sich viele Gegner zusammengesammelt, die angeführt von Duncans Sohn Malcolm Macbeth stürzen wollen. Denn Macbeth regiert das Land blutrünstig und gewaltvoll und lässt alle töten, die ihm gefährlich werden könnten. Sie fallen schließlich in Macbeths Königreich ein. Macduff, ein Unterstützer Duncans und Malcolms, steht Macbeth schließlich in einem Zweikampf gegenüber und tötet ihn. So gelangt Malcolm zu seinem rechtmäßigen Anspruch auf den Thron. Shakespeare blickt mit seiner Tragödie auf das Prinzip von Machtstrukturen und führt den ZuschauerInnen das Scheitern an den Konsequenzen unstillbarer Gier deutlich vor Augen. Insbesondere die Dialoge zwischen Macbeth und Lady Macbeth werden zum Versuch, in die Psychologie eines skrupellosen Tyrannenpaares zu blicken und konfrontieren uns mit zeitlosen Fragen. Denn zu guter Letzt endet unsere Zeitreise nicht in der Vergangenheit. Shakespeares Text katapultiert uns fast unvermittelt zurück in die Gegenwart. Es ist erstaunlich, wie plastisch der englische Dichter vor über 400 Jahren den menschlichen Wunsch nach Ruhm und Macht begreifen konnte und wie viel wir dieser Darstellungsform heute noch abgewinnen können. Denn anstatt den Tyrannen als entrückte, äußerliche Figur zu zeigen, können wir Macbeths Gedanken direkt folgen, erleben sogar seine Zweifel, sein Hadern und seinen Verfall. Umso tragischer ist es, mit ansehen zu müssen, wo seine Empathie versagt und er eigennützige Entscheidungen trifft, die ihn schließlich in sein Unheil treiben. Es ist nämlich nicht das Schicksal, gegen das Macbeth nicht ankämpfen kann. Shakespeare stellt seinen Protagonisten als handelnden Menschen dar, der in den entscheidenden Momenten die falschen Abzweigungen nimmt. Während Macbeths Unruhe in eine äußere Aggression mündet, erleben wir bei Lady Macbeth eine gegenläufige Entwicklung. Als diejenige, die anfangs von der Tat überzeugt war, verliert sie nach Duncans Mord immer mehr an innerem Halt und richtet ihre Gewalt am Ende nicht gegen andere, sondern gegen sich selbst. Shakespeare zeigt also zwei unterschiedliche Wege auf, die derselben Tat entspringen, doch keiner der beiden bringt ein glückliches Ende. Die vielen eingebauten übernatürlichen Erscheinungen und mystischen Vorkommnisse in Macbeth haben etwas Märchenhaftes und rücken die Geschichte in eine fantastische Welt. Neben der Grausamkeit gibt es also einen sinnlichen Kosmos, der zwar unheimlich ist, aber eine faszinierende Anziehungskraft hat. Die düstere Atmosphäre des Stückes liegt auch in der von Shakespeare gewählten Tageszeit. Viele wichtige Szenen des Stückes ereignen sich in der Nacht. Und diese, so die Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Bronfen, ist die Zeit der Intrige und der Heimlichkeit und stellt die besten Voraussetzungen für Mord und Mystik. Für die Inszenierung am Oldenburgischen Staatstheater zeichnet sich der Regisseur Malte Kreuzfeld verantwortlich. Für ihn ist die Auseinandersetzung mit Tyrannei nicht historisch, sondern durchaus heutig. Gemeinsam mit den SchauspielerInnen sucht er innerhalb des Textes einerseits nach Handlungsmotivationen der Figuren und lotet Spielmöglichkeiten aus, um Shakespeares Geschichte zu erzählen. Andererseits treiben ihn Fragen um, die mit unserer gegenwärtigen Realität zu tun haben. Allen voran, wie eine Gesellschaft zulassen kann, dass sie von einem blutrünstigen Machthaber dominiert wird, der ausschließlich seine Eigeninteressen radikal durchsetzt. Macbeth ist für Kreuzfeld ein Aufruf für Widerstand und eine Warnung, nicht allzu lange zu warten, wenn sich das Ungeheuer zeigt. Die Schicksalswesen oder Hexen interpretiert Kreuzfeld als Projektionen von Macbeths Wünschen. Das Publikum erlebt diese Wesen einerseits als eine Art Stimme im Kopf, andererseits als mysteriöse Erscheinung in Form eines Kindes, das Macbeth über den Theaterabend in den Momenten der größten inneren Entrückung begegnet. Die reine Unschuld als Maximalkontrast zur Blutspur, die Macbeth in seinem Reich hinterlässt, so der Regisseur. Die Bühne, ebenfalls entworfen von Malte Kreuzfeld, besteht aus einer schrägen, Richtung Publikumsraum gekippten Spielfläche. Zu Beginn des Abends ist sie unscheinbar, weiß, rein. Doch im Laufe der Inszenierung verändert sie sich und wir können daran erkennen, wie das ganze Land unter Macbeths Gewaltherrschaft leidet. Denn seine Morde werden sichtbarer, realer und sein eigener Tod unausweichlicher. Das Bühnenkonzept spielt auch sonst mit Höhenunterschieden und schafft es, durch eine Versenkung in der Mitte der Schräge, durch herabschwebende Bühnen- oder Requisitenteile und durch die Bespielung einer Galerie in der Tiefe der Bühne unterschiedliche Weiten zu erzeugen und den kompletten Bühnenraum als Spielfläche zu nutzen. Wie auch die Bühne mit Licht und Dunkelheit, Weiß und Schwarz spielt, so sucht auch das Kostümbild von Katharina Beeth Kontraste und klare Formen. Die Grundkostüme haben einen zeitlosen, unaufdringlichen und konzentrierten Schnitt. Kombiniert werden sie mit zusätzlichen Kleidungsstücken, etwa Mänteln oder Jacken, die symbolhaft sind und die Figuren deutlich als das zeigen, was sie darstellen sollen. Einen König, einen Soldaten, eine mächtige Frau. Ein besonderes Highlight ist der Zusammenhang von Kostüm und Maske in diesem doch sehr blutrünstigen Stück. Im Gegensatz zu vielen anderen Macbeth-Inszenierungen verzichten Kreuzfeld und Beeth nämlich gänzlich auf Kunstblut und erzeugen mit einem weißen Heilerde-Gemisch einen kontrastreichen Effekt, der zu eigenen Assoziationen einlädt. Das Lichtdesign von Sophie Thyssen erschafft auf der weiten Bühne konzentrierte Spielräume und unterstützt die vielen Ortswechsel, die sich zwischen konkreten Innenräumen und undefinierten Orten hin und her bewegen. Nebel und Sound verleihen der Szenerie die passende mystische Atmosphäre und runden die Inszenierung sinnlich ab. Ich lade nun auch Sie ein, mit uns auf diese besondere Zeitreise zu kommen. Ins elisabethanische Zeitalter, voller Schauspielkunst und mitreißender Geschichten. und ins düstere und machthungrige Schottland des 11. Jahrhunderts. Und wenn Sie am Ende der Vorstellung schließlich wieder in der Gegenwart ankommen, staunen Sie vielleicht genau wie ich, wie nah sich Vergangenheit und Gegenwart doch sein können. Wenn Sie mehr über das Stück und die Inszenierung erfahren wollen, können Sie vor Ort ein Programmheft erwerben. Ich danke Ihnen herzlich fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen anregenden Theaterbesuch.